Hallo und herzlich willkommen zum Printerious Podcast. Der Podcast, der deine Räume mit Persönlichkeit füllt. Mein Name ist Caro, ich bin wie immer dein Host und ich freue mich riesig, heute Denise Lang wieder bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Ihr kennt sie. Sie ist Unternehmerin und CEO der Lang & Lang Gruppe. Herzlich willkommen, liebe Denise.
Hallo Caro, hallo liebe Zuhörer. Schön, dass wir wieder eine Folge gemeinsam hier drehen. Und ja, ich glaube, wir haben auch für heute wieder ein tolles Thema mitgebracht. Alles rund um die Farben.
Ganz genau. Es geht heute wirklich um das Thema Farbe ist nicht gleich Farbe, weil ja, Denise hat mir so ein bisschen ihr Leid geklagt, dass sie von ein, zwei Kunden diese Situation mal hatte. Dass, stell dir vor, du hast ein tolles Projekt, du möchtest alles umsetzen, du möchtest renovieren und du hast den richtigen Farbton endlich gefunden. Du hast ein warmes Terrakotta oder vielleicht ein beruhigendes Salbeigrün oder auch ein sattes Mitternachtsblau und du siehst es auf dem Bildschirm oder auch auf der Farbkarte oder vielleicht auf dem Druckmuster und danach kommt die böse Überraschung, weil dann wird es nämlich auf Glas gedrückt und es sieht komplett anders aus, wie es einfach wie du es dir vorgestellt hast. Und dann hat sie mir erzählt, dass die Kunden dann immer zu ihr kommen danach und dann sagen, ey, wir haben das versucht, alleine zu machen und es sah dann ganz anders aus und Denise es dann immer retten darf. Und dann haben wir gedacht, das ist doch ein tolles Thema eigentlich, um heute so ein bisschen darüber aufzuklären, dass man da tatsächlich einiges beachten muss, wie natürlich die Farbe auch aussieht auf den verschiedenen Materialien. Und darüber werden wir heute so ein bisschen sprechen und ich würde sagen, wir steigen direkt ins Thema ein. Denise, erzähl mal, warum wirken denn Farben überhaupt unterschiedlich auf Materialien?
Ja, ich sag mal so, das ist eigentlich ganz einfach erklärt, weil die Oberflächen, also diese Materialien, die sind ja alle meistens komplett verschieden. Sie sind matt, sie sind glänzend. Sie sind saugend, also wenn ich jetzt an Holz denke oder Stoffe, die sind ja alle offenbar, die saugen. Denkt man an Spiegel oder Metalle, dann reflektieren die. Ich habe bei den Tapeten glatte, strukturierte Tapeten. Also es ist ja immer diese Oberflächenfarbe und die Haptik und alles drumherum komplett anders. Somit ist auch dann die Farbe, die man da drauf druckt oder lackiert, natürlich überall anders. Das muss man einfach berücksichtigen, wenn man in der Planung ist und auch Dinge aufeinander abstimmen möchte. Das funktioniert alles, aber man braucht im Endeffekt auch diese klaren Farbangaben, damit das auch wirklich funktioniert. Und dann ist es eigentlich eher Spielerei, dass man auch diese Farbtöne dann exakt trifft. Was man auch nie vergessen darf, man muss immer das Licht quasi berücksichtigen. Unter dem man es betrachtet, weil gehe ich ins dunkle Schlafzimmer, schaut die Farbe anders aus wie in der Küche oder im Außenbereich. Also das muss ich schon auch mit bedenken, wenn ich quasi eine gewisse Farbe plane, wie wirkt die dann im eigentlichen Raum?
Es ist ja wahrscheinlich dann auch nochmal anders mit kühlem Licht und mit warmem Licht, oder? Das ist ja auch nochmal dann ein großer Unterschied.
Ja, klar. Also du hast, sage ich jetzt mal, wenn du warmweißes Ambiente hast oder auch sehr dunkles Ambiente, wie es ja oft in einer Bar zum Beispiel auch ist, natürlich ganz andere Lichteinflüsse, wie wenn du jetzt im Büro bist, ja, oder irgendwo entlang der Fensterfront, wo du wirklich viel Tageslicht hast. Also das darf man alles nicht vergessen. Und wenn es dann sogar um transparente Materialien geht, wie beispielsweise Glas, dann ist es quasi fast nochmals schwieriger. Warum? Weil einfach Glas ja diese Durchsicht hat, ja. Und wenn ich da jetzt einen Rotverlauf zum Beispiel aufdrucke und die Fliesen dahinter sind dunkel, dann wirken die ja durch in der Erscheinung. Das heißt, auch diese Dinge darf man gar nicht außer Acht lassen in der Planung.
Ja, total. Wie verändert sich so ein Farbton zum Beispiel auf Holz oder Glas oder Stoff?
Naja, wie wir gerade eben schon gesagt haben, ja, die Oberfläche wirkt da unglaublich drauf ein. Das heißt, diese Eigenfarbe vom Material selber ist unglaublich wichtig für den Eindruck dann einer anderen Farbe da drauf. Also wenn ich jetzt zum Beispiel von Holz spreche, das kann natürlich vielleicht auch ein dunkles Braun sein oder eine helle Eiche, Fichte, was auch immer. Diese Farbe wirkt auf die rote, grüne, gelbe, was auch immer Farbe, die ich oben drauf drucke. Das muss ich mir halt einfach dann genau anschauen, ja. Wenn ich jetzt einen Referenzton habe von einem RAL-Fächer, Pantone-Fächer, NCS-Fächer, wie sie der Reihe nach alle heißen, dann ist ja darauf immer der Untergrund weiß. Und bei einer Holzplatte oder beim speziellen Stoffen, Metallen, Glas, was auch immer, ist der Untergrund ja nicht immer weiß. Das heißt, wie mache ich es denn dann richtig? Ja? Also spiegelnde Untergründe reflektieren, sehen die in verschiedenen Lichtern anders aus. Und somit verändern sich eigentlich auch die Farben. Es kann derselbe Rotton, kann eben auf Glas ganz anders ausschauen wie auf Stoff, auf Holz und so weiter. Ja? Also da, das muss einem einfach bewusst sein. Wir haben die Möglichkeiten, gerade bei dunklen Platten oder Stoffen, die nicht weiß sind, dass man einfach weiß einmal unterdruckt. Dann habe ich mal quasi diese Normalschicht unter Anführungszeichen aufgebaut und dann drucke ich darauf wieder diese Farben und dann habe ich dann bin ich ein bisschen farbechter, wie wenn ich das nicht tue. Auf der anderen Seite ist gerade auch bei Holz oder Metallen oder auch immer sehr schön, wenn ich eben nicht weiß drucke, weil dann sich die Farbe mit der Oberfläche wunderbar verschmilzt und ich vielleicht von der Holzstruktur dann noch mehr durchsehe. Ja. Also auch das muss ich ein bisschen berücksichtigen. Aber natürlich bin ich stumpfer, wenn ich es nicht tue. Also wir machen dann ganz gerne beides, dass wir es einfach bemustern, dass wir mal verschiedene Abstufungen der Farben mit weiß Unterdruck, ohne weißen Unterdruck etc. einfach dem Kunden präsentieren, dem Kunden auch dann den Tipp mitgeben, es gerne dort anzubringen, wo es dann schlussendlich hinkommt, damit man einfach auch die Licht- und anderen Einflüsse dort an der Stelle hat. Und dann kann ich das Ganze schon ein bisschen besser beurteilen und dann kann ich in meiner Planung weitergehen.
Ja, ich glaube, das ist super schön, dass ihr das macht, weil sonst gibt's vielleicht nachher echt böse Überraschungen, wenn man dann zum Beispiel einfach druckt und dann sagt der Kunde, oh ja, nee, aber das sieht ja jetzt irgendwie ganz anders aus, wie auf der, keine Ahnung, auf der Farbkarte oder auf dem Display oder wie auch immer. Und das will man ja dann auch nicht.
Ja, das Lustige ist immer, es gibt dann viele, die sagen, wird schon passen. Das ist immer so, das ist die Standardaussage und unsere Erfahrung ist genau, immer wenn dann kommt, wird schon passen, wird es eben dann schlussendlich nicht passen.
Dann passt es nicht. Oh je.
Deshalb kann man einfach nur den Tipp mitgeben, das einfach diese Zeit da in der Planung so ein bisschen zu berücksichtigen und dann wird es sauber gemacht, ja, weil keine Marke, egal ob es jetzt Red Bull, BMW oder sonst was ist, möchte, dass dann dieser eigene Farbton, der in der CI verankert ist, dann eben nicht richtig kommt, ja. Das ist einfach so, ja, weil ja. Markenwerte sind Markenwerte und die gehören umgesetzt, so wie sie im Buche stehen, unter Anführungszeichen. Und alles, was ich dafür tun kann, sollte ich meiner Meinung nach auch tun, ja. Und dieses bisschen Mehraufwand, glaube ich, ist überschaubar.
Ja, total. Ich meine, das heißt, so Farben haben ja auch einen Wiedererkennungswert, ne? Und wenn du dann, wie du es gerade mit dem Red Bull Beispiel gesagt hast, wenn du es dann irgendwo drauf drückst und es ist einfach dann nicht die Farbe oder es kommt nicht raus, und du hast zum Beispiel, keine Ahnung, einen Messestand oder sowas und es sind dann komplett irgendwie eine andere Farbe, dann ist es auch doof, weil davon profitieren ja Marken von diesem Wiedererkennungswert und das ist dann schon wichtig, dass der CI eingehalten wird. Jetzt haben wir vorher schon ein bisschen über Licht gesprochen, über warm und kaltes Licht. Wie ist denn das mit Tageslicht? Spielt das auch eine Rolle?
Ja, natürlich. Also, wie gesagt, Farben sollten immer am Ort des Einsatzes dann auch tatsächlich bewertet werden, drum eben unsere Empfehlung, da auch Muster zu machen, weil wir wissen es alle, speziell in Europa, man hat die Jahreszeiten, die dann auch einen großen Unterschied machen, wo es dann vielleicht auch nachmittags schon mal früher finster ist im Winter oder im Sommer lange hell. Wir haben verschieden große Fenster. Wenn man die moderne Architektur nimmt, ist es sogar so, dass man quasi eigentlich ganz viel Verglasung hat rund um die Gebäude. Außer jetzt vielleicht natürlich im Hotel oder sowas, ja. Und das macht natürlich dann schon einen riesen Einfluss auf die Farben. Weil je mehr Licht, das sie dann haben, umso besser kommen sie grundsätzlich zur Geltung. Aber umso genauer muss ich dann eigentlich sein in meiner Darstellung. Und so wie du gesagt hast, es kommt ja dann immer auch drauf an, warmes Licht, kaltes Licht. Tageslicht ist wahrscheinlich irgendwo da mittendrin oder es kommt wahrscheinlich ein bisschen auf die Sonneneinstrahlung dann drauf an, auf die Uhrzeit des Tages, weil die Sonne natürlich auch wandert. Also das sind schon Dinge, die man unbedingt beachten sollte. Und wenn ich eben überhaupt kein Tageslicht habe und nur auf quasi künstliches Licht mich verlassen kann, dann ist auch das quasi ganz wichtig für die Auswahl der Farbgestaltung. Weil das kann natürlich gleich komplett anders aussehen, ja.
Ja, total. Wie ist es denn, wenn man Farben hinterleuchten muss? Wie macht man das denn richtig? Oder gibt es da dann auch Unterschiede?
Ja, das ist eine ganz heikle Geschichte, weil das, sage ich mal, ganz viele verschiedene Faktoren nochmal dann mit Einfluss nehmen. Wir können eigentlich nur eine Farbechtheit garantieren, wenn unsere Produkte mit einem kaltweißen LED hinterleuchtet werden. Ja, also
Mit einem kaltweißen LED.
Mit einem kaltweißen, ja, das sind dann irgendwo zwischen 6500 und 10.000 Kelvin Farbtemperatur. Das ist auch das, wo wir sagen, wenn ein Rot, ein Blau, ein Grün, ein Gelb gewünscht ist, dann sollte man es eben in diesem Farbton hinterleuchten, weil einfach ansonsten die Farben quasi gelblicher werden, weil beispielsweise dann gelblicheres Licht dahinter ist. Also das sollte man berücksichtigen, wenn wir die Dinge bemustern, geben wir auch diese Information dem Kunden ganz klar mit. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Lichtkonzepte, gerade wenn ich das irgendwie an die eigene Haussteuerung oder sowas anschließe, dann habe ich ja zu Hause oder in den gemütlichen Räumlichkeiten eines Hotels zum Beispiel auch eher warmweißes Licht und nicht kaltweißes. Dann ist es natürlich schon auch naheliegend, da die gedruckten Bilder, die dahinter leuchtet werden, auch in diesem Licht quasi mit darzustellen, weil sonst habe ich verschiedene Lichtquellen, das sieht dann auch ein bisschen komisch aus. Aber es muss halt im Endeffekt klar sein, dass es dann nicht mehr hundertprozentig lichtecht ist. Ja. Ist in den meisten Fällen dann nicht mehr so wichtig, weil es eben da um eine gewisse Gemütlichkeit geht und da meistens sowieso nicht die CI-Farben als solches verwendet werden, sondern eher Stimmungsbilder. Aber ja, der Hinweis von unserer Seite natürlich trotzdem immer ganz klar da.
Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Das macht auf jeden Fall Sinn. Welche Rolle spielt denn so ein Farbverlauf im Interior Design? Also worauf kommt es da beim Druck an?
Naja, Farbverläufe bieten halt immer die Möglichkeit, einzelne Farben in verschiedenen Kontrasten und Transparenzen zu präsentieren. Es bietet quasi so ein bisschen Abwechslung, wenn es nur ein Farbton sein soll. Weil ich sage, man braucht ja nicht immer das kunterbunte, sage ich jetzt mal, kunterbunte Motive, bewegte Bilder. Ab und zu ist es einfach, wie soll ich sagen, eine sehr nüchterne, einfache Gestaltung. Und da gewinne ich sehr viel, wenn ich eben mit einzelnen Farben dann spiele, die aber eben in, wie soll ich sagen, in ihrer eigenen Komposition eben ein bisschen abwechsle durch verschiedene Transparenzen und Kontraste. Was für uns natürlich dann immer, wenn es dann um die Bedruckung geht, natürlich ausschlaggebend ist, zu sagen, okay, welche Transparenz, welcher Kontrast ist denn jetzt dann der richtige für die Farbangabe? Also ich kann ja sowieso, wenn ich beispielsweise von Glas spreche, ja da auch immer nur sagen, es ist ungefähr RAL XY, weil, wie ich ja vorher schon gesagt habe, die Angaben ja immer auf weißen Basismaterialien beruhen und eben nicht auf transparenten. Das heißt, die Farben sind auf Glas von Haus aus schon mal anders. Und wenn es dann eben noch um die Transparenzeinstufung geht für die Verläufe, ist es natürlich dann nochmal herausfordernder, da das Richtige zu bekommen. Und das geht eben für uns auch immer nur mit Bemusterungen. Also wir nehmen den gewünschten Farbton, rechnen den in CMYK um, also in die Farbwelt, und machen dann verschiedene Transparenzen draus. Und der Kunde ist herzlich eingeladen, sich aus diesen Muster, das sind dann meistens lauter kleine Kästchen, auf einem A4-Muster, sich dann daraus seine Farben und Transparenzen zu suchen. Und dann im Nachgang gestalten wir daraus den Verlauf. Mhm. Also das ist eigentlich so die einzige Möglichkeit, dass man das richtig hinbekommt.
Ja, ich glaube das auch. Wie schafft man denn so eine starke Farbwirkung in Kombination mit Materialtextur?
Na, du hast da bei, wie soll ich sagen, bei den strukturierten Oberflächen hast ja nicht nur die Eigenfarbe von der Oberfläche, sondern ja auch noch die Struktur dann von dem jeweiligen Material, die darauf einwirkt. Mhm. Und ich muss das halt irgendwie so ein bisschen in Kombination quasi zusammendenken. Also Farbe und Haptik irgendwo spüren und quasi die richtige Komponente da finden. Da ist es wichtig, vielleicht einfach sich ein bisschen auszuprobieren, ja. Die Farben auch tatsächlich mal anzudrucken, um einfach einmal zu sehen, wie kommt's denn. Und dann gehe ich quasi den Schritt weiter und schaue, muss ich das heller machen, dunkler machen, möchte ich noch ein bisschen mehr Blau ins Rot oder soll es quasi ein bisschen ins Orange gehen oder wie auch immer. Also das kann ich ja dann durch leichte Abänderung der SMYG-Werte jederzeit in der Datei beeinflussen und dann einfach nochmal neu angehen. Und ich kann mich auch mit den Materialien natürlich dann spielen, ja, wenn mir das zu viel Struktur ist. Es gibt ja beispielsweise bei den Dreischichtplatten gibt es glatte Holzoberflächen, es gibt gebürstete Holzoberflächen, es gibt gehackte Holzoberflächen. Wenn man dann zum Beispiel das Gehackte in dieser Kombination zu viel ist, dann gehe ich zum Beispiel aufs gebürstete Retour oder wenn das dann gar nicht passt, einfach auf die glatte Oberfläche. Das kann ich genauso gut mit Tapeten machen. Ich kann mir es bei diversen Filz- und Akustikprodukten quasi anschauen, welche Form des Vlieses ich dann schlussendlich nehme. Es ist dasselbe bei den Faserzementplatten, die gibt es in verschiedenen Strukturen oder eben komplett glatt. Also ja, das ist so ein bisschen ein Gespür, und unsere Architekten und Designer, mit denen wir da viel zusammenarbeiten, die schätzen das dann auch, dass man einfach ein bisschen experimentieren kann, ja. Dass man nicht von Haus aus fix mit einer fixen Entscheidung kommen muss, so soll es dann sein, sondern da erarbeiten wir dann gern quasi in der Konzeptphase so ein bisschen gemeinsam den Weg, wie es dann, oder die Reise quasi, die es dann geben soll, ja.
Ja, ihr macht ja eh auch Muster für den Kunden, damit er das ja auch vorher dann sehen kann, wie es dann wirklich im Endeffekt aussieht. Und ich glaube, das zeichnet euch auch so ein bisschen aus, weil ich stelle mir das super schwierig vor, egal ob ich jetzt ein B2B-Kunde, also ein Geschäftskunde bin oder ob ich jetzt ein Privatkunde bin und ich muss mir irgendwie eine Farbe aussuchen und vielleicht auch zeitgleich eine neue Tapete für die Renovation für die Renovierung meines Wohnzimmers. Und ich sage, so soll es aussehen. Und dann ist es natürlich, die ganzen Aspekte, die du gerade genannt hast, spielen da mit rein. Nachher wirkt es da ganz anders. Und dann ist es ja schon zu spät, ne? Wenn ich es dann sozusagen schon bei mir zu Hause auf der Wand sehe. Deswegen finde ich das auch super gut, dass ihr da wirklich auch dem Kunden erstmal mit Rat und Tat natürlich auch zur Seite steht und natürlich dann auch die Möglichkeit gibt, so ein Muster zu gestalten und ihm zu zeigen, so sieht es aus, so sieht es in diesem Licht aus, so sieht es in diesem Licht aus, so sieht es mit dem Material aus und so kann es umgesetzt werden. Ja.
Ja, weißt du, das ist einfach auch der Unterschied. Du kannst heute, egal ob es jetzt Druck.at, FlyAlarm oder wie auch immer die Plattformen heißen, du kannst so viele Dinge online bestellen. Und ich würde jetzt gar nicht sagen, dass das alles schlecht ist, auf gar keinen Fall. Der Unterschied ist halt nur einfach der, da verlasse ich mich quasi auf das, was ich am Bildschirm dann sehe, und weiß eigentlich nicht, was am Ende des Tages dann rauskommt, ja. Die Maschinen sind da sicherlich alle kalibriert und es wird sicher passen, aber am Ende des Tages weiß ich es nicht, weil ich es einfach im Vorfeld nicht begreifen konnte, unter Anführungszeichen. Und das ist halt schon auch der große Vorteil, den unsere Kunden mit uns sehen, weil man eben einfach diesen Service im Vorfeld anbietet.
Ja, total. Geh ich zu 100% mit. Ihr druckt ja täglich auf verschiedenen Oberflächen. Wie wichtig ist es denn jetzt mit der Farbkalibrierung im Digitaldruck? Also was kann da schiefgehen?
Naja, einmal, wenn die Rechner und Maschinen alle mitsammen nicht kalibriert sind, dann sieht's automatisch überall schon mal auf den Geräten anders aus. Das hat natürlich dann sofort Konfliktpotenzial. Und was wir natürlich schon immer merken, die Rechner unserer Kunden sind jetzt nicht immer zwingend kalibriert, unsere aber schon. Das heißt, egal mit welchen Monitoren man sich das dann anschaut, es schaut überall anders aus. Ja, es schaut jetzt bei mir am PC anders aus, es schaut beim Kunden anders aus und am gedruckten Medium schaut es dann wieder anders aus. Und quasi diese Problematik, die ist einfach gegeben, darum kalibrieren wir laufend und stellen auch nach quasi, dass das immer up to date ist. Und man darf sich aber einfach auf das, was am Bildschirm ist, trotzdem nicht verlassen, ja. Jeder kennt das, man kann an Fernseher oder an Computerbildschirm oder auch den Handybildschirm in der Helligkeit regeln. Und das ist schon schlimm genug, aber wenn ich dann eben auch noch die Farben beurteilen soll, zwischen zwei verschiedenen Monitoren, von den Einstellungen her, das passt mit Sicherheit nicht zusammen. Ja. Das heißt, die einzige Art und Weise, wie man das vernünftig lösen kann, ist eben durch physische Handmuster, Produktionsmuster. Die machen wir sehr gerne vor unseren Aufträgen, weil dann weiß der Kunde, von was wir sprechen, von was er bekommt mit der Datei, die er uns geschickt hat oder die wir vielleicht gemacht haben. Und dann kann man sich da rantasten an das richtige Ergebnis. Und dann geht aber nichts mehr schief.
Ja, total. Wir haben ja vorher über das Red Bull Beispiel gesprochen. Wenn man jetzt wirklich ein CI zum Beispiel, eine CI-Farbe drucken muss, für was auch immer, zum Beispiel einen Messestand oder sowas. Wie könnt ihr denn garantieren oder was muss man berücksichtigen, wenn man genau diese Farbe dann treffen muss, auch auf verschiedenen Materialien?
Naja, im Endeffekt musst du erst einmal wissen, welches Material nimmst du. Das ist mal quasi Schritt 1. Ich muss die Lichteinflüsse bewerten, wie wir zuerst schon kurz angesprochen haben, damit einfach das auch wirklich in dem Raum, wo es dann hinkommt, bewertet wird und richtig ist. Weil es ist auch schon öfter vorgekommen, dass dann geheißen hat, ja okay, wechseln wir das Material, keine Ahnung, weil man noch ein Brandschutzzertifikat brauchten und das Ursprungsmaterial hatte das nicht oder was auch immer. Und da darf man dann auf keinen Fall annehmen, dass das eh alles wieder automatisch gleichkommt, sondern man muss eigentlich denselben Prozess von neu starten, damit das Ergebnis passt. Also diese Vorgehensweise ist eigentlich gleich. Und wenn ich dazwischen das Material wechsle, dann muss ich eben in Kauf nehmen, dass diese Dinge wieder anders sind. Es ist ja auch oft schon so, wenn wir zum Beispiel alle Verbundmaterial bei unseren Herstellern besorgen, jeder von den Herstellern hat andere Marken und da ist auch, wie soll ich sagen, das Weiß, dieses Basisweiß von einem Hersteller zum anderen kann variieren. Ja, bei dem einen ist es ein bisschen cremiger, bei dem anderen ist es ein bisschen neutraler. Und wenn wir da jetzt, keine Ahnung, 30% von einer Grünfarbe aufdrucken, dann kann es schon passieren, dass diese Grünfarbe bei dem einen Hersteller anders aussieht wie bei dem anderen. Das heißt auch immer diese Reproduktion eigentlich, wenn ich, keine Ahnung, noch 5 Jahre meine Küche umbaue und die Küchenrückwand ergänzen möchte und ich habe ein heikles Motiv, kann man sich nicht zu 100% darauf verlassen, dass man die alten Farben wieder zu 100% treffen kann. Ja? Oder wenn ich, keine Ahnung, ein Zimmer renovieren muss im Hotelbereich und ich möchte aber eigentlich nicht alle 10 Tapetenbahnen tauschen, sondern nur 2, bräuchten wir immer bei uns im Haus fast eigentlich eine alte Bahn, um die Farben daran anzupassen.
Wahnsinn, ja.
Also das darf man, diesen Aufwand darf man nicht unterschätzen, ja.
Ja, macht auf jeden Fall Sinn, macht auf jeden Fall Sinn. Hast du denn ein Lieblingsprojekt, indem ihr, ja, ich sag mal, Farben auf so untypischen Materialien so kombiniert habt, dass es ein komplett überraschender Effekt ist oder entstanden ist?
Ja, das habe ich tatsächlich, weil das war damals richtig cool. Wir haben das Casino Graz gemeinsam mit einem gut befreundeten und langjährigen Kunden Innenausbau gemeinsam gemacht. Und die wollten da so Rosteffekte in dem Barbereich haben. Und ja, im Endeffekt war dann der Gedanke der, okay, wie bekommen wir das mit Digitaldruck gut hin, weil einfach echte Paneele quasi nicht nachhaltig sind oder auch nicht so gut reflektieren oder beständig sind für die Anwendung. Ja, und im Endeffekt haben wir dann ein bisschen rumexperimentiert und gesagt, okay, wir wollen das aber Gold, Bronze soll der Output sein. Ja, und im Endeffekt haben wir dann spiegelnde Platten genommen, da Gelb und Braun drauf gedruckt und es ist dann auf einmal Gold geworden, ja. Ach, also, das war dann eigentlich ganz witzig, weil wenn du dir die Datei am Computer dann angeschaut hast, da hast du gedacht, oh Gott, wie soll das bitte jemals im Casino gut aussehen? Aber es war dann eben so, wenn man da spiegelndes Material nimmt und eben diese Farben da drauf druckt, dann wird es auf einmal Gold und Bronze und total edel.
Wahnsinn.
Aber jeder Architekt oder jeder Grafikdesigner, wenn der einfach mal nur die Datei sieht, da würdest
Steck
du
die Hände über den Kopf zusammen, ja.
Würdest du es nie im Interior Design einsetzen, ja. Also das war sicherlich für uns der größte Überraschungseffekt und das coolste Ergebnis, ja.
Ja, mega. Wahnsinn. Ja, das ist auch schön, wenn man das sowas dann rausfindet, weil es ist ja schwierig, Gold zu drucken. Das haben wir ja schon mal hier im Podcast gelernt, ne? Dass man Gold eigentlich nicht drucken kann im Interior Design, beziehungsweise im Druck. Und wenn man dann aber so ein Material nimmt und dann weiß, wenn man die Farben kombiniert, dann kann eben auch sowas Schönes rauskommen. Mega. Also wir haben gelernt, Farbe ist jetzt auch nicht nur Dekoration, sondern wirklich auch so ein Werkzeug, natürlich auch emotional den Raum zu gestalten. Und was mich jetzt noch interessiert, so zum Ende der Folge hin, was würdest du denn unseren Hörern mitgeben, die vielleicht auch gerade überlegen, Wände neu zu gestalten oder Möbel oder wie auch immer, ein neues Projekt zu starten? Wie fängt man denn am besten an, ohne sich zu verzetteln?
Naja, im Prinzip ist eigentlich nicht das mit der Farbe, wo ich konkret starte, sondern ich muss mal primär, glaube ich, überlegen, welche Wirkung möchte ich erzielen, welche Räume habe ich vor mir, und wie soll sich das dann anfühlen? Soll das ruhiger sein, energetisch? Möchte ich mich da drin geborgen fühlen oder ist es eben eher für, wenn ich jetzt an ein Büro denke, muss ich da drinnen produktiv sein? Also, sag mal so, diese gewünschte Emotion, die am Ende des Tages rauskommen soll, bestimmt eigentlich, welche Farbe ich dann dafür auswähle. Und dann gehe ich quasi den Schritt weiter, dann kann ich mir überlegen, wo starte ich denn? Also es ist, glaube ich, immer empfehlenswert, sich mal ein, zwei kleine Fokuspunkte zu richten. Ist es ein Möbelstück, ist es ein Bild, ist es die Wand? Und dann beginne ich mal dort, weil dann kann ich auch mal prüfen, okay, ist das überhaupt die Farbe, die ich mir vorgestellt habe, ja? Selbst wenn ich einen Malertopf im Bauhaus kaufe, die Farbe, die oben drauf am Etikett ist, ist nicht immer das,
Nee.
wenn ich den Kübel dann aufmache, was dann da drin rumschwimmt, ja?
Ja, total. Und wie es dann wirklich auch zu Hause aussieht, ich glaube, das hatten wir alle schon mal
Genau.
erlebt, ja.
Genau. Und ich würde dann auch unbedingt die Farbpalette ein bisschen eingrenzen. Also mich für, weiß ich nicht, zwei, drei Hauptfarben entscheiden, vielleicht noch irgendwas on top, was ein bisschen einen Akzent gibt. Und dann sage ich jetzt mal loslegen. Und ja, es kommt wieder auf die Räumlichkeit drauf an. Wenn ich jetzt an unser Kinderhotel denke, da ist an bunt gemischt alles drin. Aber in anderen Bereichen passt es vielleicht wieder weniger und dann mache ich eher Ton-in-Ton-Anwendungen und habe weniger Kontraste, ja.
Ja.
Ja, und dann natürlich, wie wir eh schon jetzt zwei, dreimal gesagt haben, unbedingt die Lichtverhältnisse mit einfließen lassen in die Entscheidung.
Ja.
Probeton mal aufdrucken, das musst du sich ansehen. Materialoberfläche da mitdenken. Ist es eben zum Beispiel glatt oder strukturiert, ist es glänzend, ist es matt? Also diese Einflüsse machen schon einen Unterschied, ja. Also für mich ist immer das Paradebeispiel eigentlich nur, wenn man auf der Straße unterwegs ist, diese matt lackierten Autos, die dann teilweise rumfahren, wo ich mir dann schon oft denke, puh, also diese Farbe in matt schaut eigentlich jetzt nicht so toll aus, ja.
Ja,
Das
ich weiß,
kommt
was du
jetzt dann
meinst.
glänzend besser, und
Ja.
genauso ist es im Interior-Bereich natürlich auch, ja.
Ja, total, total. Es gibt ja da auch nochmal verschiedene, ich glaube, verschiedene Arten, wie man dann zum Beispiel, ob das matt foliert ist oder ob das irgendwie, ich weiß gar nicht, wie die das genau machen, aber teilweise denke ich mir, boah, diese Farbe wäre so schön in glänzend gewesen, aber in matt sieht es irgendwie dann billig aus, also gar nicht böse gemeint, aber es hat dann so einen ganz komischen Touch. Dann denke ich mir auch, ja, hätte man sich das vielleicht mal vorher in einem Muster oder bei einem anderen Fahrzeug angeguckt, dann wäre das wahrscheinlich, hätte man das die Wahl vielleicht nicht getroffen. Aber ja, deswegen ist es ja gut, wenn man Leute wie dich hat, wo man dann eben dann auch vorher gucken kann, wie sieht denn das Endergebnis aus?
Ja, und ich sag mal so, wenn ich dann die ein oder anderen Fälle in der Vergangenheit bei unseren Projekten denke, kann man jeden Planer und jeden Hotelier nur mitgeben, sich auch wirklich ein Musterzimmer zu bauen.
Ja.
Oder sich auch gewisse Dinge in größer anzusehen. Oder eben beispielsweise, wenn ich eine transparente Glaswand habe, das unbedingt zu testen mit dunklen Fliesen dahinter, mit hellen Fliesen dahinter. Einfach weil das so einen Riesenunterschied dann in der Gesamtwirkung macht. Und ja, all das, was ich im Vorfeld irgendwie prüfen kann, habe ich mir hinten auch dann im Bauprozess natürlich immer wieder erspart, weil Zeit ist Geld. Das
Ja.
weiß, glaube ich, jeder. Und je besser ich im Vorfeld plane, umso besser ist dann auch natürlich das Ergebnis.
Ja, sollte man auch jeden Farbtrend noch mitnehmen oder meinst du?
Schwierig, schwierig zu sagen. In der Mode, glaube ich, ist es einfacher. Da würde ich sagen, wahrscheinlich ja, oder fühlt man sich ein bisschen hipper und moderner oder junger und frischer, wenn man das tut. Im Interior-Bereich ist schwierig zu sagen. Ich würde eher sagen, da ist fast die schönste Farbe die einen jeden Tag begeistert oder runterholt oder entspannen lässt. Also da
Ja.
würde ich sagen, sind die Trends nicht ganz so extrem, ja.
Ja, denke ich auch. Denke ich auch. Okay, sehr schön. Denise, wenn ich jetzt gerade diesen Podcast höre und sage, oh, ich wollte schon immer mal dieses neue Projekt angehen und vielleicht was renovieren oder vielleicht irgendetwas machen lassen und habe mich aber bisher nicht getraut, weil ich eben auch verschiedene Materialien verwenden möchte und vielleicht gerade diese Folge gehört wird und sich jetzt denkt, Wahnsinn, ich möchte unbedingt mit Denise und ihrem Team sprechen, damit ich vielleicht mal mehr eine Idee bekomme oder Hilfe bekomme oder vielleicht auch mal ein Muster bekomme, wie das Ganze aussehen kann. Wo findet man dich denn?
Uns findest du, sage ich mal, persönlich in Leonding in Österreich. Weil gewisse Dinge in dieser Richtung ist immer einfacher persönlich natürlich zu machen. Aber man kann auch sehr viel über die sozialen Netzwerke mittlerweile erreichen oder mal per E-Mail-Teams uns einfach dann kontaktieren. Also da kann man auch schon einiges machen und die physischen Handmuster bleiben eh nicht aus. Das heißt, früher oder später bekommt man Post von uns. Deshalb, ja, gibt, glaube ich, genug Mittel und Wege, wie man uns findet.
Wir machen es euch natürlich noch einfacher. Selbstverständlich sind wie immer alle Links hier unten in den Shownotes verlinkt. Und falls du diese Folge gerade auf YouTube streamst, natürlich hier auch in der Infobox ist alles verlinkt. Dann bist du mit einem Klick direkt bei Denise und ihrem Team auf der Webseite oder den Social-Media-Kanälen oder im Kontaktformular, wie auch immer der schnellste Weg und der beste Weg für dich ist. Und lass dich doch einfach mal gerne auf der Website so ein bisschen inspirieren und schau dir die ganzen Projekte an, die Denise und ihr Team bereits umgesetzt haben. Und ich sage herzlichen Dank, liebe Denise, dass du wieder mit dabei warst und uns so viele Tipps mitgeben konntest.
Sehr, sehr gerne und ich bin schon gespannt, mit welchen Farben wir in Zukunft arbeiten dürfen.